ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Wellen, Wind und Weite. Sehnsuchtsort Hallighoge.
Heute machen wir einen Ausflug ins schleswig-holsteinische Wattenmeer.
Wie man sich dort früher ohne Strom und Wasserhahn versorgt hat, was passiert, wenn man mal krank wird und wie einsam es wirklich auf der Hallig ist, das erzählen wir Ihnen jetzt im Hamburger Hafenkonzert.
Dies ist Ausgabe 3727, heute mit Petra Vollquatzen
und Daniel Kaiser. Moin!
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Zehn Warften, auf denen erhöht die Häuser stehen, rundherum Wasser, dazu die Geräusche der Seevögel, die immer zu hören sind. Hallighoge, schon beim Namen hat jeder ein Gefühl für diesen besonderen Ort in der Nordsee. Dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Ich selbst, muss ich zugeben, kenne eher die nordfriesischen Inseln, bin oft und immer wieder gern auf Amrum. Die Hallig-Langenäs, die sieht man da immer beim Vorbeifahren von der Fähre aus. Etwas weiter südlich liegt Hallighoge und genau dort hat Daniel Kaiser, der bei uns bei NDR 90,3 das Ressort Kultur, Hafenkonzert und Plattdeutsch leitet, vor kurzem 2 Wochen verbracht. Eigentlich privat und im Urlaub, aber das Radiomikrofon war trotzdem dabei. Daniel, erzähl, wie kam das? Was hat dich nach Hoge geführt?
Ich habe ja mal Theologie studiert und predige immer noch hier und da in norddeutschen Kirchen. Und ein Kollege vom NDR in Kiel, der mit einer Hogerin zusammen ist, der hat gesagt, Daniel, auf Hoge haben die keinen festen Pastor mehr. Und die suchen da Vertretung für sonntags in der Kirche. Hast du nicht Lust, mal zu kommen? Also du machst die Gottesdienste und wohnst dafür im Pastorat. Also Petra, hättest du da Nein gesagt?
Auf keinen Fall. Allerdings kann ich anders als du keine Gottesdienste abhalten oder predigen. Also du hast Ja gesagt, das mache ich. Was waren denn genau da deine Aufgaben?
Ja, ich war 2 Wochen da, gemeinsam mit meinem Mann, also 3 Sonntage. Da habe ich dann den Gottesdienst gemacht, sonntagmorgens. Einmal im Pastorat, weil es noch zu kalt war, also Winterkirche. Und dann auch einmal in der alten Kirche. Und das ist wirklich ein magischer Ort. Ein kleines Kirchlein mit Reetdach. 100 Menschen passen da schon rein. Eine kleine, kecke Orgel. Alte, bunte Fenster. Eine Kanzel mit Schnitzereien. Und diese Kirche ist im 30-jährigen Krieg gebaut worden. Auch, und das ist das Besondere, mit Resten anderer Kirchen, die in einer schweren Sturmflut untergegangen war. Und das Besondere unter den Kirchenbänken auf Hallighoge ist ein Strand. Da liegen Sand und Muscheln. Das ist wirklich wild romantisch, hat aber natürlich damit zu tun, dass es passieren kann, dass das Wasser so sehr steigt, dass es auch über die Warft in die Kirche fließen kann. Und ein Schild in der Kirche erinnert daran, dass das Wasser 1962 bei der großen Sturmflut wadenhoch in der Kirche stand.
Das klingt spannend. Und wer kommt da so in die Kirche?
Ganz unterschiedlich. Im Kirchenbuch wird das ganz genau notiert, wie viele Hoger und wie viel Urlauber am Sonntagmorgen in die Kirche kommen. Meistens sind es mehr Urlauber. Ich habe die Kirche jeden Tag um 10 Uhr vormittags aufgeschlossen, eine Kerze am Altar angezündet und dann beobachtet auch, wie immer wieder Menschen auf ihren Spaziergängen vorbeikamen. Auch zum Friedhof, der ist ganz idyllisch, die Grabsteine aus Platzgründen beidseitig behauen, ja. Früher waren das große Steinsarge, die stehen da noch so rum als Tröge, die dienten später auch als Tränken. Und die Kirche hat eine eigene Warft, so heißen ja diese Erhebungen, künstlich aufgeschüttet. Und wenn das Wasser kommt, so 10-mal im Jahr, dann ragen eben nur die Warften heraus aus der Nordsee. Und das ist dann das ultimative Halligerlebnis. Es gibt 9 bewohnte Warften, also Kirchwarft ist dann die 10. Alle haben kleine Siedlungen mit so ein paar Häusern drauf. Auf der Kirchwarft gibt es nur Kirche, Friedhof und Pastorat. Und das ist total idyllisch und nachts auch ein bisschen unheimlich. Wir haben auch einen Raum gefunden, da steht ein Sarg. Also wenn jemand auf der Hallig stirbt und es ist gerade irgendwie ganz schlecht mit der Fährverbindung, dann muss der Leichnam ja irgendwo liegen. Und da gibt es immer einen Sarg. Früher war das in jedem Haus. Und da gibt es in der Kirche einen Sarg und einen Sarganhänger, damit das auch transportiert werden kann.
Du hast die Kirche nicht nur jeden Morgen aufgeschlossen, sondern du warst auch dafür zuständig, dass die Kirchenglocken pünktlich läuten, oder?
Ich war der Glöckner von Hallighoge. Jeden Tag, high noon um Punkt 12, habe ich auf den Knopf gedrückt und das klang dann so. Und bei gutem Wind hört man das auch auf den anderen Warften, also diesen kleinen Siedlungen. Ich habe auch immer wieder eine Andacht gemacht oder einen Bücherabend. Mein Mann hat einen Salsa-Kurs gegeben für Anfänger. Der kommt ja aus Kolumbien. Also Kirche als Ort der Begegnung so ein bisschen.
Und habt ihr Landunter erlebt?
Leider nein. Ein bisschen, muss ich sagen, haben wir es gehofft. Wir waren ja Anfang März da, Wahrscheinlichkeit war da. Das passiert, sagen die Hoga, 10-mal im Jahr und läuft eigentlich ganz friedlich ab. Normalerweise fühlt sich die Hallig ja wie eine Insel an, wenn man da steht. Und dann kommt das Wasser und überschwemmt langsam alles. Also die Priele, das Wasser in den Prielen, in diesen kleinen Kanälen, sag ich mal, steigt und steigt und dann werden die Straßen überschwemmt. Härter wird es nur, wenn der Sturm dazu kommt. Und jedes Haus hat dann einen Schutzraum, oben oder auch manchmal jetzt bei den Neuen im Keller. Brauchten wir nicht. Ich habe ihn trotzdem sicherheitshalber inspiziert. Sicher ist sicher. Wir hatten wirklich traumhaftes Wetter. Sonnenaufgänge aus dem Bilderbuch auf Du und Du mit Gänsen, Enten, Möwen und Austernfischern. Das sind ja diese kleinen schwarz-weißen Vögel mit rotem Schnabel und ich muss sagen, einem Balzruf so intensiv wie die Alarmanlage eines SUVs auf der Osterstraße. Also wirklich sehr intensiv, naturpur. Morgens im Nebel, wenn da die Sonne aufgeht und die Nachbarwarft schimmert wie ein Mont Saint-Michel Nordfrieslands, dann geht einem schon das Herz auf. Ich war nach diesen 2 Wochen so überwältigt von allem, dass ich dachte, das muss man erzählen.
Daniel, wie komfortabel war das denn da für dich so, also heutzutage?
Ich muss sagen, ich habe nichts vermisst. Es gibt auf der Hanswarft einen Supermarkt, der von Montag bis Samstag geöffnet hat, zu Festlandpreisen. Es gibt Strom, es gibt Wasser, Heizung, alles da, Internet. Ich sag mal, Glasfaser. Ja, also das Internet auf der Hallig war besser als mein Internet zu Hause hier in Eimsbüttel. Also alles ganz weit vorn. Aber das war natürlich nicht immer so. Und es ist noch gar nicht so lange so komfortabel. Es gibt da noch einige Hallig-Originale, die haben ganz andere Zeiten erlebt. Werner Boyens zum Beispiel, der ist 83 Jahre alt, ein Hoger Urgestein.
1958 haben wir elektrisches Licht bekommen und davor hatten wir keinen Strom hier. Also ich bin ohne Strom, ohne Wasser groß geworden hier. So, also im Mittelalter.
Wasser gab es damals schon, aber nicht aus der Leitung, sondern aus dem Himmel. Jedes Haus hatte einen Brunnen und da wurde der Regen gesammelt, der auf den Reetdächern landete und runterfloss. So ganz klar war das Wasser aber damals nicht. Werner Boyens hat mal für mich eine kleine Schale unter das Reetdach gestellt und so richtig appetitlich sieht das Wasser darin nicht aus.
Das sieht aus wie so ein bisschen Tee ähnlich, oder? Ja. Naja, wenn man auf Toilette geht, ne, und dann Wasser lässt. Ne?
Und das habt ihr früher getrunken?
Das haben wir getrunken, natürlich haben wir das getrunken. Und das war und jeder Brunnen, da ist hier einer, da ist neben einer, jeder Brunnen war praktisch, hat einen anderen Geschmack.
Man konnte also schmecken, auf welcher Warft man gerade war. Geboren ist Boyens übrigens in Hamburg, in Eimsbüttel, im Krieg. Seine Eltern kamen aber von der Hallig.
Und wie ich denn als Kind, dann sind wir oft nach Hamburg gekommen und dann haben wir da, das war ja was Besonderes, da war schon Strom, da war Strom so und so, aber auch Wasser. Und das Wasser, das war ganz klar. Und das schmeckte gar nicht. Nee, das schmeckt ja nach nichts. Aber unser Brunnenwasser, das hat einen Geschmack. Heute würde ich das auch nicht mehr trinken, denn wer weiß, was da alles so drin ist. Ne?
Geheizt hat man damals mit Ditten. Werner Boyens zeigt auf ein paar getrocknete Fladen, die noch als Ausstellungsstücke bei ihm rumliegen. Ditten, komisches Wort.
Das ist Kuhschied. Kuhschied und das ist gestampft und das wurde im Frühjahr verteilt auf die Warftböschung. Und dann wurde das von der Sonne getrocknet und das war die Energie. Hauptsächlich ein bisschen Strandholz hatte man und Briketts hatte man zum Bügeln. Das war ja teuer. Also ich kann auch sagen, unsere Eltern oder Großeltern, die haben autark gelebt, wo die heute alle von träumen.
Klingt idyllisch, war aber auch hart. Die Fähren kamen unregelmäßig und viel unzuverlässiger als heute.
Und wir hatten ja damals auch noch strengere Winter. Einmal, ich weiß, als Kind waren wir mal 6 Wochen eingefroren hier. Ja, dann sind die Männer dann mit dem Eisboot und haben so das Wichtigste darüber gebracht da. Oder abgeholt, zum Beispiel Brot oder die einfachen Sachen da.
Gelebt haben die Hoger damals von dem, was die Natur ihnen gab.
Ja, wir hatten nichts und trotzdem haben die, jeder hatte sein Schwein, wie das auf dem Land war, am Land war und Gemüse ein bisschen und Korn wächst hier ja nicht auf der Hallig, weil wir ja oft Land runter haben. Das haben sie ja versucht nach dem Krieg, aber das hat keinen Zweck gehabt.
Werner Beuens hat auch noch Robben gejagt und Hühnereier waren Luxus, da mussten andere Vögel her.
Möbeneier würde ich heute nicht mehr essen. Die schmeckten auch ein bisschen nach Fisch und die mussten so 10 Minuten gekocht werden. Wenn man Pfannkuchen so gemacht hat, die hatten so einen gelben Dotter, ne? Und die Pfannkuchen sahen wunderbar aus.
Es klopft. Werner Beuens alter Freund Harry Diedrichsen kommt vorbei, 90 Jahre alt. Und gemeinsam erinnern sie sich, wie sie damals auf die Nordsee rausgefahren sind.
Wir haben vom Fisch gelebt, wir haben Fisch selbst gefangen, wir haben Krabben selbst gefangen.
Und Butter hatten wir.
Butter hatten wir.
Butter wurde wieder verkauft auf Föhr, ne? Als Hallig-Butter.
Ja, das war eine besondere Butter, weil das Salzwiesen sind und da braucht nicht unbedingt viel Salz rein.
Den Komfort von heute will er mit der alten Zeit nicht eintauschen, aber die Erinnerung, dass es auch so ging, dass man auch so gut und zufrieden leben konnte, leuchtet noch immer hell.
Leben auf der Hallig. Wie geht das? Daniel, rund 100 Leute leben da auf Hoge. Könntest du dir vorstellen, dafür immer zu bleiben?
Ich sag mal so, mit den Annehmlichkeiten von heute und wenn es immer so ist wie in diesen 2 Wochen, kein Problem. Die Hoge haben schon erzählt, also im Januar, Februar, da war wochenlang ein fieser, kalter Ostwind, der sich ins Gesicht geschnitten hat. Dann müsste ich nochmal neu entscheiden wahrscheinlich. Also, aber ich habe wirklich ganz ernsthaft kurz überdacht, ob das ginge, auszusteigen, echt.
Ist das dann nicht sehr einsam, also gerade außerhalb der Touristensaison?
Ich war ja mit meinem Mann da ist man schon mal zu zweit und guckt mal aus dem Fenster tagsüber, ist da irgendwie immer jemand unterwegs? Ich meine, kannst ja weit gucken. Ja. Werner Beuens, das Hallig-Urgestein, der erlebt das auch ganz genauso.
Ja, guck mal, da an dem Fenster steht ein Fernglas und an dem Fenster steht ein Fernglas. Und das ist praktisch überall in jedem Haus. Ich weiß nicht, im Pastorat vielleicht auch. Und man ist ja nicht neugierig, aber man mag auch gerne wissen, was die anderen machen. Man weiß oft mehr wie von anderen wie von einem selbst. Ne? Und man muss das aushalten können hier. Man muss seine Mitte gefunden haben. Und ich glaube, in der Großstadt sind mehr Leute einsam im Durchschnitt. Ich lebe ja alleine jetzt. Ich fühle mich nicht alleine. Ich gehe mal. Man trifft hier immer welche und das ist das Schöne.
Die Hoger sind aktiv. Einige schreiben Bücher und der NDR ist auch immer wieder mal da und dreht Reportagen. Also die Doku-Dichte pro Kopf auf Hallig-Hoge ist wahrscheinlich nirgendwo höher.
Wenn ich mal meine Nachbarn lange nicht gesehen habe, dann zapp ich mal durch im Fernsehen und irgendwo sieht man immer einen.
Und es ist irgendwie immer was los. Werner Beuens zeigt's gern den Touristen seine Hallig. Und die lieben es, von diesem Urgestein rumgeführt zu werden. Tourismus hat es schon damals gegeben, aber eher auf kleiner Flamme. Die Wende kam nach der großen Sturmflut.
Damals waren aber sehr viele Häuser zerstört und danach ist eine Generalsanierung gekommen. Das ist ja, wie lange ist das? Ja, 60, 70 Jahre bald hier. Ne? Und dann wollten viele hier wegziehen. Und da hat der Staat gesagt, irgendwas müssen wir machen, um die Hallig zu erhalten, denn das ist auch ganz wichtig, dass nicht für uns, aber fürs Festland, dass die Halligen erhalten bleiben, praktisch als Wellenbrecher für die großen Deiche auf dem Festland.
Dann kamen Wasser, Strom und die Fähren. Heute leben die meisten auch vom Tourismus. Große Hotels gibt es keine, aber viele Pensionen. Es gibt Restaurants und Cafés im Sommer. Werner Beuens Sohn und die Schwiegertochter haben die Hallig-Galerie mit Souvenirs, Pullovern und Bildern von der Hallig, die Werner Beuens selbst malt.
Ich sammle auch so Strandholz und dann darf ich das bemalen und einige die kaufen das dann auch. Und wenn ich den Gästen ein Stück von meiner Heimat mitgeben darf, dann ist das doch wunderbar.
Eine kuriose Sehenswürdigkeit steht vor der Halliggalerie. Nein, nicht die beiden Walkiefer, die übersieht man fast. Nein, da stehen 400 Schuhe, alle aufgesammelt von Werner Boyens.
Das ist so angefangen, wir hatten mal eine Ölpest und da war ein Schuh total verölt. Am nächsten Tag noch einer. Und die habe ich mal mitgenommen. Ich wusste auch nicht, was ich damit sollte. Und irgendwie ist das so entstanden, dass da jetzt über, letztes Jahr waren das 450. Und es gibt Schuh der Woche, Schuh des Tages und Schuh des Jahres. so ein kleines. Und die Touristen kommen hier ja auch im Sommer an. Und wenn sie da vorne stehen und lachen und freuen sich. Ich glaube, das ist das meist fotografierte.
Wir leben mit der Natur, sagt Werner Boyens, aber manchmal kann er über die Regeln nur den Kopf schütteln.
Wir haben alle 2-3 Jahre ein bundesweites Treffen der Seekajakfahrer hier auf Hoge. Dann kommen 100 oder 120 oder 200 Kajakfahrer hier. Jetzt sind es unsere Behörden dahinter. Das sind Salzwiesen. Darf nicht mehr sein. Das ist unsere deutsche Bürokratie. Wir leben doch von alle vom Fremdenverkehr. Und die Austernfischer, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber die haben daneben gebrütet. Und das
Meter vom Zelt weg.
Ja, und die, ich weiß nicht, da stimmt irgendwas nicht mehr.
Da merkt man, wie sehr ihn das ärgert. Das Leben auf der Hallig hat sich im Laufe seines Lebens doch schon sehr verändert.
Hallig-Hooge im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. So ein kleiner Flecken und so viele Geschichten. Einige erzählen wir heute im Hamburger Hafenkonzert. Pesel ist ein wichtiges Wort auf der Hallig. Daniel, was genau ist das nochmal, ein Pesel?
Ja, ein Pesel ist die gute Stube, richtig schön gemütlich eingerichtet. Am besten so mit Kacheln, auch der Hanswarft. Einer von den 10 Warften gibt es einen Raum, der heißt Königspesel. Und die Wand ist mit blau-weißen niederländischen Delfter Kacheln, mit Fliesen bedeckt, mit Bibelmotiven. Teuer, 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 teuer. Und weil König Friedrich VI. Von Dänemark damals Zuflucht gefunden hat, im Februar bei der Februarflut 1825, nennt man ihn geschäftstüchtig den Königspesel. Und das ist heute ein Museum, steht draußen eine Telefonnummer dran oder man klingelt einfach. Das ist ja so. Das sind ja kleine, kurze, informelle Wege. Und dann bekommt man ein Gespür für das Leben auf der Hallig damals, sieht, wie man da gewohnt hat. Auch das Pastorat hat einen Pesel und auch auf der Backenswarft gibt es ein Café, den Blauen Pesel. Und der gehört Karin Thiemann, die stammt von der Hallig und mit 15 ging sie aber weg, wie eigentlich alle.
Ja, da muss man weg. Man kann hier keine weiterführenden Schule oder Fernstudium oder sonst irgendwas machen. Das geht nicht, Ausbildung auch nicht. Dafür müssen wir alle ans Festland. Ich war erst in Husum, hatte da ein kleines Zimmer.
Das ist noch nicht so weit.
Ne? Da bin ich zur Schule gegangen, dann hatte ich mal einen kurzen Abstecher nach Föhr. Dann bin ich nach Lindau am Bodensee, nach Bayern. Hab da meine Ausbildung gemacht, erst gearbeitet und dann bin ich nach Berlin. Und dann wieder zurück.
Und wolltest du zurück oder war das von vornherein geplant oder hast du gesagt, die Hallig ruft?
Nee, also ich wollte, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, weil ich in der Gastronomie arbeite und gelernt habe und auch die Hotelfachschule besucht habe, habe ich gedacht, ja, du kommst irgendwann zurück und übernimmst das Café deiner Familie. Aber ich wollte eigentlich nicht so früh wieder zurück. Aber meine Tante ist krank geworden und die konnten wir nicht mehr sozusagen von der Hallig verpflanzen. Und deshalb bin ich dann wieder zurückgekommen.
An der Hallig schätzt sie vor allem eines.
Die Weite. Die Weite und schon so eine gewisse Art von Freiheit. Ja, und dass man halt weit gucken kann. Also ich finde auch, auf Hooge ist es halt so besonders schön. Bei den anderen Halligen, da ist teilweise das Festland schon so nah. Das finde ich dann schon wieder nicht so schön.
Karin Thiemann ist die gute Seele der Kirchengemeinde. Sie engagiert sich schon viele Jahre ehrenamtlich, ist dafür sogar gerade mit der Ansgar-Medaille der Nordkirche ausgezeichnet worden.
Also es ist natürlich die Kirche, die ich schon seit meiner Kindheit kenne, getauft bin ich noch zu Hause. Damals hat man Haustaufen gemacht. Ich bin im März geboren. Da hat meine Mutter gesagt, nein, nicht mit dem kleinen Kind in die kalte Kirche. Und da hat man Haustaufe gemacht, aber ich bin hier konfirmiert. Und das ist schon sehr wichtig. Und meine Verwandten sind hier auf dem Friedhof. Und es ist halt ein ganz, ganz besonderer Ort. Ja, es hat hier so eine bestimmte Ruhe, Spiritualität. Und es ist halt irgendwie, man kommt hier auch zur Ruhe. Also ich bin auch gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens die Kirche aufmache oder abends die Kirche schließe, dann setze ich mich gerne nochmal auf die Bank oder schaue in die Weite. Man hat hier auf Kirchwaft so einen wunderschönen Rundumblick über die ganze Hallig.
Hallig-Pastoren sind legendär. Dietrich Heide hatte in den 80er Jahren zum Beispiel einige Psalmen aus der Bibel auf Hallig gedreht. Statt "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln" aus Psalm 23 schreibt er "Der Herr ist meine Warft, meine Zuflucht inmitten des Meeres". Doch es gibt immer weniger Pastorinnen und Pastoren in der Nordkirche und die Kirche hat immer weniger Geld. Das spürt man auch auf der Hallig. Es gibt keinen festen Pastor mehr.
Nein, das ist leider ist es hier nur eine halbe Pastorenstelle und das ist natürlich äußerst schwierig zu besetzen, weil man kann ja von hier aus nicht unbedingt noch etwas Zusätzliches machen, damit man sich das wirklich leisten kann, hier die Pastorenstelle zu besetzen. Und deshalb arbeiten wir im Moment mit vielen, vielen Vertretungspastoren, die schon in Rente sind, also Emeritis, oder Menschen wie du, Daniel. Und es ist zwar manchmal anstrengend, aber es ist auch sehr, sehr spannend, weil man viele verschiedene Menschen hier hat.
Die Zeiten werden schwieriger, auch für die kleine Halligkirche, aber dennoch ist die Kirche hier noch im Dorf.
Ja, doch, es ist ihnen doch sehr wichtig, dass Kirche da ist, obwohl sie nicht unbedingt immer zum sonntäglichen Gottesdienst kommen. Aber die Kirchwaft ist ihnen sehr, sehr wichtig. Und es ist ihnen auch sehr wichtig, dass Licht auf Kirchwaft ist, dass Kirchwaft bewohnt ist und dass jemand dort ist.
Daniel, vom Supermarkt auf der Hallig hast du uns schon erzählt, es gibt eine Kirche, die in der du vertretungsweise die Gottesdienste gemacht hast. Polizei gibt es nicht, auch keine Apotheke. Wie läuft das denn so mit der gesundheitlichen Versorgung?
Also, was ich verstanden habe, nicht schlecht. Auf der Hanswarft gibt es nämlich eine Gesundheitsstation. Wenn man da reinkommt, sieht das aus wie eine ganz normale Arztpraxis. Die ist jeden Tag besetzt. Jana arbeitet dort, eine Rettungssanitäterin. Und sie wechselt sich mit einer Kollegin im 2-Wochen-Rhythmus ab. Und Jana kommt aus Oberfranken und ich sag mal, das ist ja nicht gerade naheliegend.
Ja, aber es war so spannend, diese Ausschreibung, dass ich mich da eigentlich habe identifizieren können. Und so dachte ich, komm, bewerbst du dich einfach mal aus Spaß und... Ja, Spaß wurde ernst.
Sie schätzt vor allem die Herzlichkeit der Halligbewohner. Herzlichkeit bei Nordfriesen?
Ja, aber ich finde, Oberfranken und Nordfriesen haben ein sehr ähnliches Temperament und auch sehr gleich. Ich würde das immer als rau, aber herzlich bezeichnen. Und ja, deswegen war das für mich einfach.
Es stimmt ja, die sind eigentlich alle sehr warmherzig und freundlich. Im Winter behandelt Jana vor allem Erkältungen. Im Sommer sieht es etwas anders aus.
Ja, im Sommer haben wir viel Fahrradstürze, Muschelschnittverletzungen, irgendwelche anderen Stürze und Verletzungen, die am Deich auch passieren. Und die versorgen wir dann auch. Knochenbrüche.
Moment, Muschelschnittverletzungen? Das gibt es in Oberfranken nicht.
Nee, das gibt es in Coburg tatsächlich nicht. War auch am Anfang eine Umstellung für mich, das zu lernen, wie man das behandelt und auch, was das überhaupt ist. Ja, aber man lernt das recht schnell, weil man das auch so häufig dann auch hat, dass es irgendwann normal wird. Genau, also tatsächlich viel bei Wattwanderungen. Dann rufen sie an, dann holen wir die am Deich ab, weil meistens sind sie sehr tief und können dann nicht mehr laufen vor Schmerzen. Und hier bei uns in der Praxis müssen wir den erstmal säubern, weil natürlich Watt und Schlamm und Dreck in den Wunden ist. Und ja, das dauert dann alles eine Zeit.
Wenn es richtig ernst wird, ist Hilfe nicht weit.
Ja, also überfordert ist man manchmal. Wir haben Gott sei Dank einen Telenotarzt, der uns dann zumindest telefonisch beiseite steht und uns unterstützt. Und dann kommt eigentlich ja relativ schnell Hubschrauber, wenn das Wetter gut ist, oder das Seenotkreuzer, und dann sind ja auch helfende Hände da, beziehungsweise unsere Feuerwehr hilft uns dann auch. Die können Kleinigkeiten machen, Infusionen zusammen, stöpseln, EKG vorbereiten, solche Sachen.
Werner Boyens, Mitte 80, fühlt sich auf Hallig-Hooge medizinisch rundum gut versorgt.
Wir haben alle 14 Tage kommt ein Arzt hier rüber, Urs, und ja, wenn man braucht keine Wartezeit, dann ruft er an, so komm und geh immer rüber. Und wir haben eine Krankenschwester oder Krankenpfleger rund um die Uhr hier. Und es ist vorbildlich vorgesorgt.
Und einen eigenen Notfall hatte er auch schon mal.
Ich hatte noch nicht mal gepackt, da war der Hubschrauber schon hier. Und wunderbar, dann mit, gleich mit Krankenbett und so. Ne? Brauchst nicht lange warten da. Ja.
Und das geht dann wirklich im Ernstfall zack, zack, sagt Jana.
Wenn der jetzt aus Niebüll ist, braucht er ca. 10 Minuten, bis er hier üben ist. Und dann kann man sagen, innerhalb von 15 Minuten wäre dann der Patient weg.
In Hamburg geht das manchmal auch nicht schneller, oder? Die Hubschrauber kommen auch dann ganz nah heran.
Direkt vor der Warft. Also es sind immer so weiße Striche vor den Warften. Und da sind die Landeplätze sozusagen. Bei einigen sieht man sie nicht mehr und dann wird einfach gelandet, wo praktisch Platz ist vor den Warften.
Ein wunderbarer Job ist das, sagt Rettungssanitäterin Jana.
Ja, ich hatte tatsächlich mal einen Schuljungen, der hat sich ja auch gleich am ersten Tag bei einer Muschelschnittverletzung beim Baden geschnitten und konnte dann die ganze Woche nicht mehr ins Wasser gehen bei dieser Schullandfreizeit. Und die haben am Ende mir eine Tasche gebastelt, wo sie sich damit bedankt haben, dass ich mich so um ihn gekümmert habe. Und das war eben sowas, erlebt man auf dem Festland sehr selten als Notfallsanitäter auf dem Rettungswagen. Das fand ich hier ganz schön.
Jana, die Rettungssanitäterin auf Hallig-Hooge. Du hast da wirklich tolle und spannende Menschen kennengelernt bei deinem Hallig-Aufenthalt. Das Hamburger Hafenkonzert ist zu Gast auf Hallig-Hooge. Daniel Kaiser aus dem NDR Hamburg-Team war für 2 Wochen dort, sozusagen als Aushilfspastor, weil die Hallig keinen eigenen Pastor mehr hat. Daniel, was muss man denn da so beachten auf der Hallig?
Ich habe gelernt, es gibt 3 wichtige Hallig-Regeln, Gesetze sozusagen. Erstens, sag nie, 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 niemals Insel. Ich bin da oft reingefallen. Es ist eine Hallig und die Gesichtszüge der Hooger entgleiten da schon mal, wenn einem das I-Wort entfleucht. Man ist sich schon der weltweiten Einzigartigkeit bewusst. Ich habe, glaube ich, 4-mal das I-Wort gesagt, trotz aller Warnung. Es ist mir da einfach rausgerutscht. Also man bekommt da immer einen Kommentar. Gebot Nummer 2, nicht anschnallen. Ich bin eingestiegen ins Auto, also fahren ja Autos. Ich habe mich angeschnallt, musst du nicht. Und es ist so ein bisschen Anarchie. Es gibt ja keine Polizei, also wo kein Ankläger, da kein Richter und so. Aber es wird jedes Mal gesagt, wenn man das sozusagen aus so einem Automatismus macht. Also man schnallt sich da einfach nicht an. Auf Hallig-Hooge. Punkt. Und nicht abschließen. Das ist die 3. Regel. Wir kamen ja aus Hamburg. Natürlich schließt man hier die Wohnungstür ab. Und da kommt man einfach rein, macht die Tür auf und ruft im Zweifelsfall, hallo, jemand zu Hause. Und die Blicke, als wir die Tür abgeschlossen haben, die waren schon einigermaßen irritiert, muss ich sagen. Das sind so 3 Regeln, die anders waren als in Hamburg. Nice to have. Taschenlampen abends. Also wenn man wirklich abends vors Haus geht und es ist bedeckt. Ich schwöre, man kann keine 5 Meter weit gucken. Das war richtig gruselig. Es ist stockdunkel. Sowas habe ich noch nie vorher erlebt. Aber wenn es nachts klar ist, sieht man richtig weit. Wenn man abends spazieren geht, von fern wirklich der Lichtschweif des Helgoländer Leuchtfeuers ist zu sehen. Wild romantisch, Amrum, Föhr, alles dicht dabei.
Klingt wirklich toll. So. Was hat dich am meisten überrascht?
Ja, ich habe ja jetzt vorher keine Halligologie studiert, sondern auch so ein bisschen rumgegoogelt und war überrascht, wie weitläufig das denn doch ist. Also ganz peinlich. Ich will nicht sagen, ich war überrascht, aber es gibt da ganz normale Straßen und Autos. Also ich wäre jetzt nicht überrascht gewesen, wenn die gesagt haben, hier fahren keine Autos. Ganz ehrlich gesagt, es gibt ja Inseln, wo es so ist, auf Langeoog zum Beispiel. Ja. Es sind wunderschöne Wege von Warf zu Warf. Der Supermarkt hat Festlandpreise, damit es auch für Leute attraktiv bleibt, dort zu wohnen.
Und du bist ja mit vielen Menschen, die dort leben, ins Gespräch gekommen. Was sind denn so die Themen, die die Menschen dort auf Hooge beschäftigen?
Ganz interessant, Leerstand ist ein Thema. Also Häuser, die Leute von anderswo gekauft haben, aber nie oder selten da sind. Das kommt da durchaus auch vor. Und das ist für die Gemeinschaft auf der Hallig suboptimal. Der Supermarkt verdient dann ja weniger. Die Fähren haben weniger Passagiere. Und da wackelt dann irgendwann ja mal das ganze Konzept so ein bisschen. Und es ist schon so, dass der Klimawandel als konstantes, drohendes Brummen zu vernehmen ist. Also wenn man sieht, wie niedrig die Warften früher waren, da gibt's ja so alte Fotos, auf alten Bildern sieht man das eben, immer wieder werden diese Warften aufgewarftet, also erhöht, für viel Geld, das ist wahnsinnig aufwendig, aber sonst kann man ja auf der Hallig auch nicht viel machen, als selbst nachhaltig zu leben, sozusagen die Mauern oder die Warften zu erhöhen. Und den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen und eine Sensibilität dafür zu verschaffen, sie zu sensibilisieren dafür, wie zerbrechlich letztlich diese kleine Welt im Meer ist.
Auf der Hanswarft, der größten Siedlung auf Hoge, da gibt es die Schutzstation Wattenmeer. Einer von 18 Standorten an der Nordsee ist das und da sind vor allem junge Leute aus ganz Deutschland aktiv. Die absolvieren da ihr freiwilliges soziales Jahr. Daniel, ist denen das nicht langweilig?
Ich habe nicht den Eindruck, das sind jetzt auch keine Partykids, die im Berghain abhängen wollen oder so, sondern das sind ja ganz gescheite, reflektierte junge Leute. Auf eine Hallig verirrt man sich ja nicht. Ja? Lina aus Berlin, Tini aus Lübeck und Julius aus Göttingen, alle 19 Jahre alt und für ein Jahr in der Nordsee. Und so ein Land unter haben sie auch schon alle mal miterlebt und genossen.
Konnten wirklich sehen, wie das Wasser halt immer mehr wurde und dann halt wirklich nur noch Hallig-Hanswarft quasi übrig geblieben ist und wir so komplett alleine waren auf der Warft und es war einfach total cool. Natürlich ist es auch cool, weil nichts passiert ist, so Großes, sondern es ist dann wieder abgelaufen und es ist einfach so ein Naturspektakel, was man ja sonst einfach nicht erlebt.
Irgendwie die ganzen Hallig-Leute umherum, glaube ich, die geben einem auch so eine Ruhe, weil die es alle so gewohnt sind, es ist so gar nichts Besonderes und man selber ist so, oh mein Gott, das Land unter. Und ja, also unser, wie gesagt, unser Stationsleiter Michael, der wohnt hier ja schon seit 20 Jahren und der ist halt immer so, ja, Landunterhalt und dann, ich glaube, wird man auch so beruhigt irgendwie so, okay, es ist jetzt nicht so besonders, wie man eigentlich denkt, aber für einen ist natürlich schon was Besonderes erstmal.
Das war schon ein Highlight, aber auch wenn mal besondere Vögel hier sind, wir hatten jetzt neulich gerade zwei Rothalsgänse hier oder auch schon Tienenscharnlaubsinger, sagt einem jetzt vielleicht nichts, aber das sind so Vögel, die hat man vielleicht alle 100 Jahre mal auf Hoge. Das ist schon faszinierend, dann die Vielfalt auch.
Die drei sind Teil der FSJWG in der Schutzstation auf der Hanswarft. Unten im Erdgeschoss gibt es eine Ausstellung mit so ein paar Wasserbecken und lebenden Tieren, einigen ausgestopften Vögeln und vielen Informationen. Wenn im Sommer Schulklassen kommen, führen sie die Kinder und Jugendlichen über die Hallig und zeigen auch den erwachsenen Urlaubern die Schönheit von Hoge. Eine Aufgabe der jungen Leute ist es auch, die Rattenfallen auf der Hallig zu überwachen. Denn Ratten sind für die vielen, die zehntausenden Vögel, die hier nisten, brüten und sich sammeln, ein echtes Problem.
Gerade während Corona hatten wir hier mehrere tausend auf Hoge. Inzwischen wird die Anzahl so zwischen 1 und 10 geschätzt. Und die kommen ursprünglich aus Asien, sind also eine invasive Art hier. Und das Problem ist, dass sie die Jungvögel fressen und die Vogeleier. Deswegen bekämpfen wir sie hier. Wir haben über 150 Rattenfallen auf Hoge. Damit das eben nicht so ist und der Bruterfolg sich wieder einstellt. Daran merkt man, es gibt immer nicht eine perfekte Lösung. Man muss immer abwägen und wir sind eben ein Naturschutzverein und betreiben auch Artenschutz. Und da muss der Tierschutz halt dann drunter leiden. Also dann muss man eben auch manchmal Tiere töten, um eben die Artenvielfalt zu erhalten. Weil sonst würden hier irgendwann nur noch Wanderratten leben.
Interessant, die Ratten werden ohne Gift beseitigt, sondern mit besonderen Fallen aus Neuseeland. Die arbeiten mit Luftdruck. Vor ein paar Jahren gab es mal eine Saison, da war es ganz still auf Hoge, weil die Ratten fast die ganze Brut weggefressen hatten. Die Ratten kommen nicht mit der Fähre, erklärt Julius.
Nee, also die Ratten laufen meistens von Pellworm durchs Watt. Die können auch super schwimmen. Also dann durch den Priel durch kommen die auch super schwimmend und werden halt vom Kotgeruch im Frühjahr angelockt, den die Vögel hier eben produzieren.
Und den produzieren sie nicht zu knapp. Die Verdauung der Gänse ist im Turbo-Modus.
Ja, das stimmt. Also man kann wirklich fast die Uhr danach stellen. Alle 4,5 Minuten kommt bei den Gänsen hinten einen Haufen raus, weil sie eben das Gras der Hallig abfressen und sehr, sehr schnell verdauen müssen, um die Fettreserven aufzufüllen. Und die Bauern finden das natürlich nicht so toll, aber dafür gibt es Entschädigungen vom Land Schleswig-Holstein. Dafür müssen sie auch den Kot zählen, dann wird das eben so umgerechnet.
Es wird viel gezählt im Alltag auf Hallig-Hoge, Vögel und Vogelkot zum Beispiel. Beim Zusammenleben von Mensch und Natur muss man ganz genau hinschauen, damit es gelingt. Die drei haben sich natürlich so gut es geht auf ihre Zeit auf der Hallig vorbereitet.
So vom ganzen Lebensraum, so klar, man sieht dann halt meine Doku und Bilder irgendwie davon. Aber ich war vorher hier auch noch nie, deswegen konnte ich es mir so gar nicht so richtig vorstellen. Und ich weiß noch, den ersten Abend, wo ich dann angekommen bin mit der Fähre, war ich erstmal so, wow, irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Einfach dieser endlos weite Blick und dann nur diese Warften, die so rausgucken und so. Irgendwie, wenn man dann so dasteht und dann der Sonnenuntergang kommt und so, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und einfach so richtig magisch irgendwie.
Also ich war überrascht von der Größe, wie groß Hoge dann doch ist. Ich habe es mir viel kleiner vorgestellt. Und was mich überrascht hat, ich habe mir das mal so vorgestellt, ja, nach 1-2 Monaten, da kennt man die Leute. Also es sind 100 Leute, irgendwann kennt man jeden und sagt dann auch Hallo, wenn man sich auf der Straße begegnet. Oder Moin. ist jetzt nicht so, man hat so 20 Leute, die man kennt. Mit 10 unterhält man sich auch regelmäßig. Aber manche habe ich bis heute auch einfach noch nie gesehen, habe ich das Gefühl.
Die drei genießen die Zeit in der WG. Fast wie eine zweite Familie ist das, schwärmen sie. Julius spielt sonntags in der Kirche die Orgel. Die Hallig hat ihr Leben schon jetzt verändert. Der Flecken in der Nordsee hat sie für einen klassischen Bürojob verdorben. Irgendwas Handfestes draußen wäre schon schön, sagt Julius.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon ein Erlebnis, gerade auch auf dem Japsan, den wir betreuen, wenn man da die Vögel zählt und dann bei Sonnenuntergang durchs Watt zurückläuft. Das ist ein Erlebnis, was man nie vergisst. Und wenn man das dann auch in seinem Beruf, solche Erlebnisse haben kann, ist es das, was man sich wünscht. Und es ist kann wahrscheinlich dann auch ein Traumberuf für einen.
Junge Leute, auf der Hallig, auf dem Absprung ins Erwachsenenleben.
Eindrücke von der Schutzstation Wattenmeer auf Hallig-Hooge. Daniel, wir haben schon gehört, niemals Insel sagen. Aber nochmal zur Erinnerung, was genau ist denn eigentlich nochmal eine Hallig?
Das ist ein nicht eingedeichtes Marschgebiet. Die Nordseeküste, wir erinnern uns, die sah ja früher ganz anders aus. Von Sturmfluten wurde sie ganz krass deformiert. Besonders diese großen Sturmfluten, die Mandränken 1362 und 1634 waren schuld. In der ersten ging ja auch dieses sagenumwobene Rungholt unter. Im Watt findet man immer wieder Reste von Rungholt, also in den Sagen und in den ja, Verschwörungstheorien ist ja so von einer Art Atlantis in der Nordsee die Rede. Und wie gesagt, einige Ausstattungsgegenstände der Kirche auf Hallig-Hooge stammen von der Kirche in Nachbargebieten, die im 17. Jahrhundert untergegangen waren. Die Hallig-Hooge ist auch immer wieder geschrumpft, bis sie vor etwas mehr als 100 Jahren, vor dem Ersten Weltkrieg, einen Sommerdeich bekam, also so einen kleinen Steinwall. Das heißt, die Küstenlinie bleibt immerhin seitdem stabil.
Und wovon lebten die Menschen früher? Fischfang?
Ja, auch. Die Halligen, die hatten mehrere Blütezeiten, das waren stolze Walfänger. Heute verfolgen wir ja das Schicksal eines Wals in der Ostsee mit Live-Tickern. Damals waren Wale ein wichtiger Energielieferant, ja, ein Wirtschaftsfaktor. Auf der Kanzel in der Kirche gibt es zum Beispiel eine Tür mit Walen draufgeschnitzt. Walknochen finden sich auf der Hallig. Und das Biegebrennen, das ist ja ein alter Brauch, verabschiedete früher auch die jungen Seeleute, bevor sie losfuhren zum Walfang. Es gibt einige bekannte Kapitäne von der Hallig, also große Namen. Heute sind es aber nur noch wenige, die zur See gefahren sind, die noch leben. Man lebt eben heute ganz anders, vor allem vom Tourismus und ein bisschen von der Landwirtschaft.
Einfach mal abschalten, das kann man richtig gut auf Hallig-Hooge. Zumindest dann, wenn man als Gast dorthin kommt und keine Pension oder so betreibt. Daniel, du warst als Aushilfspastor auf Hooge, hattest also an den Sonntagen zu tun. Insgesamt warst du 2 Wochen da und hattest so auch Zeit, das Hallig-Leben zu genießen. Anfang März, als du da warst, ist ja noch Nebensaison. Wer war denn noch so da zu der Zeit?
Hallig-Touristen, Petra, sind treu. Viele kommen wirklich immer wieder seit Jahren, Jahrzehnten. Und die kommen dann auch im Winter. Also zu den unwirtlichen, kalten, zugigen Zeiten. Die haben sich einmal schockverliebt und seitdem ist es für sie ein Sehnsuchtsort. Ich habe da Schweizer getroffen und Österreicher. Aber manchmal kommen Hallig-Touristen auch ganz aus der Nähe. Ich habe Jochen Stegemann getroffen, Schwimmmeister aus Heide, der leitet dort die Dithmarscher Wasserwelt und die Hallig ruft ihn regelmäßig.
Ich komme immer wieder, einmal im Jahr, wofür mich auch viele Leute für verrückt halten. Warum, wieso, weshalb auf eine Hallig zu fahren, wo eigentlich ja nichts ist. Ja, einfach mal um Ruhe zu haben, einfach mal rauszukommen. Du kannst hier so richtig geil runterfahren im Winter. Es ist herrlich. Hier ist einfach nur ja, Gänse, erlebst du ja selber auch gerade. Und ansonsten Weite und Ruhe.
Eigentlich ja schräg. Aus Heide auf die Hallig. Findet er selbst auch ein bisschen.
Hergekommen bin ich tatsächlich, es war eher so Zufall. Als Küstenbewohner denkt man immer, also klar, man fährt mit der Schule einmal als Klassenfahrt auf die Hallig und dann ist man vielleicht durch damit. Ich habe es halt nochmal erleben wollen und hatte dann immer gedacht, ey, so ein Land unter wäre ja mal cool irgendwie, das müsste man mal mitkriegen. Und dann bin ich eben halt ja irgendwann ein bisschen älter gewesen, habe gedacht, das gefällt mir und einmal im Jahr mache ich das und es ist Zufall. Klar, gibt sicherlich auch viele andere Orte, aber nee, mich zieht's auf die Hallig.
Und es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied, ob man auf dem Festland zwischen Bredstedt und Husum wohnt oder im Meer. Landunter hat er auch schon mitgemacht. Ein komisches Gefühl.
Aufregend, auf jeden Fall aufregend. Nö, beklemmt nicht. Also man fühlt sich doch schon sehr sicher und hat ja auch Kontakt zu den Einheimischen, die einen auch beruhigen und erzählen einem von Schutzräumen, die man dann betreten kann, wenn es dann doch zu schlimm kommt. Aber so schlimm war es dann auch nicht. Also wir haben das Landunter erlebt, aber halt das Wasser bleibt immer, es ist unterhalb der Warft geblieben. Und das ist aufregend, ja, auf jeden Fall. Aber nö, beklemmt nicht.
Der Menschenschlag auf Hooge ist schon sehr norddeutsch, findet er. Moin Moin ist schon gequasselt.
Ja, aber ich bin ja auch Norddeutscher. Also insofern geht das schon. Und wenn man jetzt nicht ganz auf den Mund gefallen ist, also ich hatte eben gerade eine Begegnung am Deich, da war da irgendein Mensch, der kontrollierte die Stackpfähle. Das sind diese Pfähle, die den Stacheldraht halten um die Wiesen rum, damit die Tiere nicht weglaufen. Ja, gut, dann gehst du da mal hin und sagst, ja Mensch, da kommen die Tiere denn bald raus und so. Dann sagst du, nee, das geht ja noch nicht. Ich muss ja erst die Stackpfähle durchkontrolliert haben. Und schwupps ist man im Gespräch.
Als wir uns getroffen haben zum Interview, schien die Sonne. Das ist wirklich nicht immer so.
Oh nee, hier gibt es doch tatsächlich auch andere Tage, da sieht man die nächste Warft nicht. Und die ist ja wirklich, weiß gar nicht, vielleicht einen Kilometer entfernt oder so. Und jetzt kann man wirklich, also so rundherum, man sieht das ja alles, da hinten ist Amrum, da hinten sind die Sende, Japsand, Norderoogsand, ein bisschen weiter rechts ist Föhr. Links würde sein, können wir jetzt hier hingucken, Pellworm. Also wir können ja jetzt, haben wir echt den Rundumblick und hinter uns ist halt dann das Festland irgendwann.
Richtig schön ist die Hallig für Jochen Stegemann ohnehin bei Schiedwetter.
Also wenn ein Sturmtief kommt, wenn es richtig fies regnet und das Wasser hier gegen die Scheiben klatscht und man vielleicht noch draußen war, mit nassen Klamotten reingekommen ist, in die warme Bude und sich ein warmes Getränk macht, das finde ich ist ein super Moment.
Hallig-Besucher Jochen Stegemann liebt Hooge bei jedem Wetter. Gute 150 Kilometer Luftlinie liegen zwischen der Hamburger Innenstadt und Hallig-Hooge. Gar nicht so viel und doch eine völlig andere Welt. Daniel, wer jetzt vielleicht auch durch deine Erzählung mehr über die Hallig erfahren oder vielleicht auch dorthin reisen möchte, welche Tipps hast du?
Es gibt erstmal mehrere wirklich schöne Bücher über die Hallig. Meine Hallig-Hooge zum Beispiel von Jan Keit, der arbeitet bei Mare und ist da Kolumnist und der hat seine Kolumnen gesammelt über Hallig-Hooge, der war da als Kind so bei Kinderfreizeiten, Musikfreizeiten und ist als Erwachsener jetzt zurückgekommen und hat wirklich die Menschen dort getroffen und wunderbare Geschichten erzählt, ist toll und dicht erzählt. Das ist wirklich ein Buch-Highlight und genau die richtige Lektüre zur Vorbereitung. Spiegel-Bestseller-Autorin Katja Just lebt auf Hallig-Hooge. Die kommt eigentlich aus Süddeutschland, war da sogar Bürgermeisterin auf Hallig-Hooge. Die hat auch mehrere Bücher geschrieben. Und Gertrude von Holt, die ist Laienpredigerin auf Hooge und die hat auch mehrere Bücher geschrieben. Also die sind da schriftstellerisch sehr produktiv.
Die haben ja auch Zeit.
Die haben Zeit, also genug Zeit zum Denken und zum Schreiben. Die Homepage von Hallig-Hooge, finde ich, ist richtig gut gestaltet. Da gibt es auch so eine Gästebroschüre, die keine Frage offen lässt. Ganz tolle Interviews, also man kommt richtig in Touch, in Berührung mit den Menschen. Im Sommer fährt die Fähre im Prinzip ja täglich. Da kann man auch Tagestouren machen, morgens hin, abends zurück. Von Hamburg mit dem Zug nach Bredstedt, dann mit dem Bus nach Schlüttsiel. Die Tagestour, finde ich, ist fast zu kurz. Man muss da auch mal eine Nacht verbringen oder zwei. Es gibt viele Pensionen auf jeder Warft, außer auf der Kirchwarft. Also das ist wirklich eine Ehre, dazu zu leben. Einfach mal im Internet stöbern. Vor der Ankunft übrigens kann man beim Hallig-Supermarkt im Internet Lebensmittel bestellen. Dann sagt man, ich hätte gern das und das und das und das. Dann gibt es einen Aufschlag von 10 Euro. Dann liefern die das, weil alle Türen offen sind, in deinen Kühlschrank.
Wow.
Das ist wirklich toll. Abgeschlossen wird ja nicht.
Du klingst so begeistert.
Ja.
Wann fährst du wieder hin? Ist schon was geplant?
Konkret geplant noch nicht, aber ganz ehrlich, ich kann es kaum erwarten und fiebere schon dem nächsten Gottesdiensteinsatz auf der Hallig entgegen, um dann wieder einzutauchen in diese besondere Welt. Ich habe den Gottesdienstplan schon liegen, ich muss noch meine Kreuze machen. Werner Boyens bringt dieses Unmittelbare, dieses ja Demütige, dieses Ganzheitliche, dieses Überwältigende, finde ich, wunderbar auf den Punkt.
Wir haben keine Angst vor Sturmfluten. Ne?
Nee.
Nein, aber wir haben Respekt vor der Naturgewalten. Und wenn man das nicht hat, dann kann man hier auch nicht leben. Und wir leben mit der Natur und wollen auch weiter mit der Natur leben.
Das ist der Hallig-Spirit. Wellen, Wind und Weite. Sehnsuchtsort Hallig-Hooge. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute.
In der kommenden Woche, da gibt es bei uns den Hafenreport mit unterschiedlichen maritimen Themen aus Hamburg und von der norddeutschen Küste. Unter anderem gucken wir dann zur Ostsee, wo jetzt wieder die Bootssaison beginnt. Wir stellen ein neues Buch aus dem Mare Verlag vor mit dem schönen Titel Heldinnen der Meere. Und natürlich haben wir wie immer auch die aktuellsten Themen aus dem Hamburger Hafen im Blick. Tschüss für heute, sagen Petra Volkwarzen
und Daniel Kaiser.